Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Ich freue mich mal wieder hier bei euch sein zu dürfen. Irgendwie ein Geschenk für mich persönlich, das Wort Gottes weitergeben zu dürfen. So bei uns eine Familientradition, kann man fast so sagen. Ich hatte vor kurzem, gestern, eine alte Postkarte gefunden von meiner Mutter, die schon seit über 6 Jahren verstorben ist. Und da habe ich die gefunden, da stand sie drin, hat sie mir geschrieben: Martin, und ich freue mich darüber, dass du so gerne predigst. Dein Vater hätte sich über dich gefreut. Ja? Und ich weiß auch, dass mein Urgroßvater, dass der auch das Wort als Laienprediger gepredigt hat. Und ich mache es immer wieder gerne, weil das Wort Gottes ist echt so ein großer Schatz. Und diese beiden Lieder, die haben uns schon so richtig in diese Predigt reingeführt, so dieses Geschenk der Gnade zu erleben. Das ist ja das Thema vom heutigen Gottesdienst, das Geschenk der Gnade. Und es gibt so eine ganz, ganz super tolle Geschichte, die wir finden in Lukas 7. Und ich lese sie euch mal vor. Genau. Du kannst das Bild schon gerne zeigen. Funktioniert's?
Ja, wunderbar.
Dann ahnt ihr schon, worum es geht. Hä? Also, Lukas 7, ab Vers 36. Es bat ihn aber einer der Pharisäer, mit ihm zu essen. Und er ging in das Haus des Pharisäers und setzte sich zu Tisch. Und siehe, eine Frau war in der Stadt, die war eine Sünderin. Als sie hörte, dass er in dem Haus des Pharisäers zu Gast war, da brachte sie ein Alabasterfläschchen voll Salböl. Und sie trat hinten zu seinen Füßen, weinte und fing an, seine Füße mit Tränen zu benetzen, und sie trocknete sie mit den Haaren ihres Hauptes, küsste seine Füße und salbte sie mit der Salbe. Als aber der Pharisäer, der ihn eingeladen hatte, das sah, sprach er bei sich selbst: Wenn dieser ein Prophet wäre, so wüsste er doch, wer und was für eine Frau das ist, die ihn anrührt, dass sie eine Sünderin ist. Da antwortete Jesus und sprach zu ihm: Simon, ich habe dir etwas zu sagen. Er sprach: Meister, sprich. Ein Gläubiger hatte 2 Schuldner. Der eine war 500 schuldig und der andere 50. Da sie aber nichts hatten, um zu bezahlen, schenkte er es beiden. Sag mir, welcher von ihnen wird ihn nun am meisten lieben? Simon aber antwortete und sprach: Ich vermute der, der ihm am meisten geschenkt hat. Und er sprach zu ihm: Du hast richtig geurteilt. Und indem er sich zu der Frau wandte, sprach er zu Simon: Simon, siehst du diese Frau? Ich bin in dein Haus gekommen und du hast mir kein Wasser für meine Füße gegeben. Sie aber hat meine Füße mit Tränen benetzt und mit den Haaren ihres Hauptes getrocknet. Du hast mir keinen Kuss gegeben. Sie aber hat, seit ich hereingekommen bin, nicht aufgehört, meine Füße zu küssen. Du hast mein Haupt nicht mit Öl gesalbt, sie aber hat meine Füße mit Salbe gesalbt. Deshalb sage ich dir, ihre vielen Sünden sind vergeben worden, darum hat sie viel Liebe erwiesen. Wem aber wenig vergeben wird, der liebt wenig. Und er sprach zu ihr: Dir sind deine Sünden vergeben. Da fingen die Tischgenossen an, bei sich selbst zu sagen: Wer ist dieser, der sogar Sünden vergibt? Er aber sprach zu der Frau: Dein Glaube hat dich gerettet, geh hin in Frieden. Mir ist bei der Vorbereitung zu dieser Predigt aufgefallen, das ist eigentlich der allererste Gottesdienst im Neuen Testament, in dem Jesus im Mittelpunkt steht, wo Jesus geehrt wird. Also wir wissen das ja vom Alten Testament her, da wurde Jahwe geehrt, aber jetzt findet hier ein Gottesdienst statt, wo Jesus geehrt wird, der erste Gottesdienst zur Ehre Jesu eigentlich. Und ich finde, das ist so eine spannende Geschichte. Ich denke, Jesus ist nicht so oft von Pharisäern eingeladen worden, aber Simon hatte offensichtlich ein echtes Interesse an Jesus. Wir wissen nicht, was seine Motive gewesen waren, ihn einzuladen, aber es gab was zu essen, es gab bestimmt eine gute Stimmung. Man hat sich sicherlich über verschiedene Sachen auch unterhalten und vielleicht hatte er gehofft, mit Jesus über theologische Fragen sprechen zu können. Vielleicht wollte er aber auch einfach nur Jesus besser kennenlernen. Wir wissen es nicht genau. In den Parallelstellen liest man, dass dieser Simon ein Pharisäer war, der mal aussätzig war. Der hatte diesen Beinamen Simon, der Aussätzige. Also wenn er aussätzig gewesen wäre, hätte er keine große Party gegeben. Er war offensichtlich geheilt. Ja? Und ich vermute mal, dass Jesus ihn sogar geheilt hat. Ja? Ich wüsste von keinem anderen, der dazu in der damaligen Zeit in der Lage war, Menschen vom Aussatz zu befreien. Aber mitten in diese gute Mahlzeitstimmung schleicht sich diese stadtbekannte Prostituierte von hinten an Jesus heran. Und ich weiß nicht, was für Gedanken die Anwesenden da so gehabt haben, aber ich kann es mir irgendwie schon so ein bisschen vorstellen, was die Leute, die bei der Feier dabei waren, gedacht haben. Was will die denn hier? Die hat hier doch überhaupt nichts zu suchen. Die hat doch überhaupt nichts verloren hier. Hoffentlich wird Jesus ihr mal die Meinung sagen, ihr mal ordentlich die Leviten geigen. Aber überlegt mal, wie hat sich denn diese Frau gefühlt, als sie in diesen Raum, in dieses Haus reingegangen ist, voll von diesen heiligen Leuten, ja? Ich könnte mir vorstellen, dass sie sich moralisch sehr unterlegen gefühlt hat. Und trotzdem wagt sie es, das Haus des Simons zu betreten. Ich denke, sie brauchte sehr viel Mut, um das zu wagen. Ich persönlich vermute, sie hatte nicht nur von Jesus gehört. Ich glaube, da gab es Begegnungen. Sie hat Jesus schon gehört, wenn er öffentlich gepredigt hat. Und ich glaube auch, dass sie mit Jesus schon gesprochen hatte. Und sie war so beeindruckt von Jesus, dass sie sich sagte, ich möchte ihn ehren. Ich möchte ihn verherrlichen. Und sie nahm all ihren Mut zusammen und sie ging in dieses Haus. Und ihr Ziel war es, Jesus zu ehren, egal was es kostet, egal was andere über mich denken, auch wenn sie mich rausschmeißen, ich will ihn durch meine Handlung wertschätzen. Und sie nähert sich Jesus und plötzlich fängt sie an zu weinen. Und ich kann mir dieses betretene Schweigen in der Gruppe richtig vorstellen. Ja? War vielleicht noch leiser als hier. Jetzt. Ja, hier rede ja ich mindestens. Also es war bestimmt ganz leise. Ja? Also kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Und mit ihren Haaren, mit ihren Tränen und ihren Haaren reinigt und trocknet sie die Füße Jesu. Und während sie diese Aktion durchführt, beugt sie sich unter Jesus. Stellt euch dieses Bild mal vor. Sie beugt sich unter Jesus. Könnte es sein, dass diese Frau die einzige war, die wirklich erkannt hatte, wer Jesus ist? Dass alle anderen, inklusive der Jünger, noch gar nicht verstanden haben, wer Jesus wirklich ist? Was ist das für eine Frau? Und überhaupt, warum weint sie? Hatte sie diese Aktion geplant? Gehört sie auch zu den Frauen, die auf Befehl heulen können? Viele Fragen, oder? Ich persönlich glaube nicht. Ich glaube, diese Frau hatte geplant, Jesus zu salben. Und dann sieht sie die dreckigen Füße von Jesus. Und wenn man sich ein bisschen mit diesen Gepflogenheiten des Nahen Ostens vertraut macht, in der damaligen Zeit, das war eigentlich was Normales, wenn du eingeladen wurdest und ein Ehrengast warst, dass dir die Füße gewaschen waren. Die Frau hatte nicht damit gerechnet, dass Jesu Füße dreckig waren. Und sie ist erschüttert und fängt an zu weinen. Das zeigt mir auch, sie hat erkannt, wer Jesus wirklich ist. Sie war erschüttert, denn der Sohn Gottes betritt das Haus und niemand wäscht ihm die Füße. Übertragen auf die heutige Zeit würde es ungefähr so bedeuten, ich würde zum Beispiel den Daniel einladen, sagen, Daniel, kannst du uns zum Essen kommen? Toll, ne? Ja, kannst du essen, aber ich biete dir keinen Stuhl an. Die ganze Zeit musst du stehen. So ähnlich kann man das vielleicht nachvollziehen. Und wenn man dich fragen würde, wie war es bei Walters gewesen? Ja, das Essen war okay, aber irgendwie kein Stuhl? Ja, weiß ich nicht. Ich glaube, die Frau konnte es nicht fassen, wie man Jesus hier behandelt. Aber ich glaube, ihre Trauer hatte noch andere Gründe. Sie hat sich Jesus genähert. Und je näher sie ihm kommt, desto mehr erkennt sie ihre eigene Unreinheit. Ja? Desto mehr erkennt sie ihre eigene innere Zerbrochenheit. Es gab ja auch Geschichten, warum diese Frau zu dem geworden ist, was sie jetzt ist. Sie erkennt ihre eigene innere Unreinheit. Und dieses Bedürfnis, ich brauche Reinigung, ich brauche Vergebung. Und was mich an der Stelle an Jesus beeindruckt, ihr Lieben, das finde ich echt total stark. Er wertschätzt diese Aktion dieser Frau. Hier gibt es nicht diesen einen Gedanken, was denken denn jetzt meine Jünger? Da kommt diese Frau, stadtbekannt. Oder noch schlimmer vielleicht, die Pharisäer. Ja, es wäre so eine Reaktion. Mir wäre das irgendwie unangenehm. Versteht ihr das? So ein bisschen? Ich glaube, ihr könnt es nachvollziehen, oder? Ja. Und bei Jesus ist es ganz, ganz anders. Ja. Hoffentlich, es hätte ja auch so ein Gedanke gekommen, hoffentlich gibt es jetzt nicht irgendwelche Gerüchte. Nein, Jesus wendet sich dieser Frau voll zu. Er wendet sich dieser Frau voll zu. Und er ehrt sie, weil sie die Erste ist, die erkennt, wer Jesus wirklich ist. Krass, ne? Und was sieht diese Frau in den Augen Jesu? Liebe und Annahme. Liebe und Annahme und ganz, ganz viel Gnade. Und das führt sie direkt in die Anbetung hinein. Und sie öffnet dieses Alabastergefäß mit dem kostbaren Salböl und salbt jetzt, wo die Füße sauber sind, Jesus die Füße. Es ist ihr völlig egal, was die Menschen um sie herum denken, völlig egal, was ihr die Anbetung persönlich kostet, völlig egal, wie stark, wie hoch die finanzielle Investition ist. Sie erkennt einfach, wer Jesus ist und sie spürt eins. Er ist es wert. Wenn man die Parallelstellen nachliest, dann weiß man, wie teuer das allerbeste dieses Salböl war. Das war Nadenöl. Das war der Jahreslohn eines normalen Arbeiters. Der Jahreslohn. Umgerechnet auf unseren Lebensstandard und auf das, was man heute verdient, 36.000 Euro. 36.000 Euro. Einfach mal so. Krass, oder? Es war wahrscheinlich sogar ihr Erbe. Diese Frau hat verstanden, was Gottesdienst ist. Diese Frau hat verstanden, was Anbetung ist. Diese Frau hat Jesus erkannt. Sie opfert ihr Erbe für Jesus. Wisst ihr, die Liebe fragt nicht nach Aufwand und den Kosten. Liebe verschenkt sich selbst und wird dadurch immer tiefer. Und Außenstehende können das nicht nachvollziehen. Ich erzähle euch mal so eine kleine Geschichte aus meinem Leben, um mal zu illustrieren, was Liebe so macht, ja. Und zwar, als ich verlobt war, Claudia, ich sehe dich gerade gar nicht, wo sitzt du eigentlich? Ah, genau, da drüben, ah, genau. Als ich also verlobt war, da war ich in Österreich gewesen, meine Frau war parallel zu dem Zeitpunkt in der Schweiz und sie hatte Geburtstag. Ja? Und dann habe ich mir überlegt, wie kann ich denn meine Frau so richtig ehren? Wie kann ich ihr eine Freude machen? Wie kann ich sie überraschen? Ja? Und ich hatte zu dem Zeitpunkt kein Auto. Und habe mir dann einfach mal so ein Auto geliehen. Ich war zu dem Zeitpunkt, wie gesagt, in Österreich, bin da mal die schlappen 500 Kilometer gefahren. Ungefähr, oder 5 Stunden war ich, glaube ich, unterwegs. Vielleicht war es auch ein bisschen weniger. Und bin dann in der Schweiz gewesen und habe sie angerufen. Habe so getan, als ob ich noch in Österreich wäre. Und 5 Minuten später stand ich vor der Tür. Und habe sie damit völlig überrascht. Wir hatten eine tolle Zeit, waren vielleicht noch 3 Stunden, weil sie ja selber einen Einsatz hatte. Hat sie dann frei bekommen. Wir haben dann 3 Stunden Zeit miteinander verbracht. Und ich bin dann wieder die 5 Stunden zurückgefahren. Dann könnte man sagen, Martin, das ist aber nicht sehr rational. Du bist 10 Stunden mit dem Auto unterwegs, um 3 Stunden mit deiner Frau zu verbringen. Ja? Ganz schön bescheuert. Ne? Und dann hast du auch noch Geld investiert und Zeit investiert. Also ehrlich. Liebe fragt nicht nach dem Aufwand, oder? Liebe fragt nicht nach den Kosten. Liebe ist nicht berechnend. Und diese Frau ist auch nicht berechnend. Diese Frau gibt alles, was sie hat. Ja. Außenstehende können das nicht nachvollziehen, aber wenn man der Liebe in Person begegnet, verändert sich alles, auch bei dieser Frau. Es verändert sich alles und das finde ich so beeindruckend. Hast du dir vielleicht auch mal die Frage gestellt, wie es sein kann, dass einige den Sohn Gottes nicht kennen, nicht erkennen? Freunde, Verwandte, Nachbarschaft, die meisten von uns kennen doch die Geschichten von Jesus. Und du hast es erkannt, was für ein Geschenk der Gnade, dass du es erkannt hast, wer Jesus ist. Und andere kennen die ähnlichen Geschichten wie du und sie haben Jesus nicht erkannt. Wisst ihr, unser Glaube ist ein Offenbarungsglaube. Es muss in unserem Herzen was lebendig werden. Und wenn du es in deinem Herzen nicht verstehst, dann wird Jesus für dich irgendwie ein guter Lehrer sein, der leider am Kreuz gestorben ist, ja? Aber wenn du Jesus erkennst, dann weißt du, nee, er hat den Preis der Liebe bezahlt. Und diese Frau hat Jesus erkannt. Das finde ich so beeindruckend. Ja. Weder die Jünger noch die anderen Gäste gehen in dieser Geschichte die Augen auf. Sie erfassen gar nicht, was gerade geschieht. Sie erkennen nicht, dass sie sich gerade in einem Gottesdienst aufhalten. Haben sie nicht geschnallt, ja. Stattdessen schimpft man über die Verschwendung, wie man in Parallelstellen nachlesen kann. Oder man stellt in Frage, ob Jesus überhaupt ein richtiger Prophet ist. Und Jesus merkt, dass die meisten in diesem Haus ihn gar nicht verstanden haben. Und gar nicht verstanden haben, was gerade hier geschieht. Ja? Und darum begibt sich Jesus auf die Ebene von Simon, auf die Ebene, die er versteht. Und da geht es um Geld. Das ist die Ebene, die er versteht, ja. Und so harmlos diese Geschichte auch daherkommt, so provokant ist sie auch. Der Mann, der 50 Denare erlassen bekommt, liebt wenig. Und der Mann, der 500 Denare erlassen bekommt, liebt viel, hat größere Liebe. Und das, was Jesus mit anderen Worten jetzt zu Simon sagt, ist ganz schön scharf, ja. Er sagt, mein lieber Freund, so schön deine Gastfreundschaft auch ist, diese Frau zeigt durch ihr Verhalten, dass sie mich wirklich liebt. Ihre Sünden mögen größer sein als deine, aber sie liebt mich mehr, auch mehr, als du mich liebst. Sie hat mir alles gegeben, ihr Erbe, ihre Sicherheit, ihr Vertrauen, ihre Scham, ihre Sünde, ihre Zerbrochenheit. Und du hast aus deinem Überfluss gegeben. Aber Ehre hast du mir nicht wirklich erwiesen. Du, lieber Simon, hast mir nicht wirklich dein Herz geschenkt, aber diese Frau, die hat mir ihr Herz geschenkt. Diese Frau ist wirklich, wirklich fähig zu lieben. Denn ich habe ihr ihre vielen Sünden vergeben. Und deswegen gab sie alles, was sie hatte. Deswegen gab sie alles, was sie hatte. Du, mein lieber Simon, bist nicht so liebesfähig wie sie. Ganz schön harte Worte, oder? Aber das ist, was dahinter hinter dieser einfachen Geschichte steht. Ganz schön harte Worte, finde ich, wie Jesus da seinen Gastgeber um die Ohren schlägt so ein bisschen. Und dummerweise bin ich da so auf mich gestoßen bei dieser Geschichte. Der Simon hat mich so an den älteren Bruder erinnert von verlorenen Sohn. Ja? Die Sünden, die ich gemacht habe, waren vielleicht Kleinigkeiten. Also nicht unbedingt der Rede wert. So aufs Leben gesehen, vielleicht 50 Denare. Der ältere Bruder war ein treuer Diener seines Vaters. Er hat sich nicht groß was zu Schulden kommen lassen. Aber er kannte seinen Vater nicht. Ihm ist nicht viel vergeben worden und er hatte nicht viel Liebe. Er kannte seinen Vater nicht wirklich. Er hatte deswegen nie mit seinen Freunden ein Fest gefeiert. Wisst ihr, so geht es vielen Christen, die aus christlichen Elternhäusern kommen. Ja? Ihr Leben ist irgendwie okay. Und sie haben irgendwann mal Jesus in ihr Leben eingeladen. Ist ja wunderbar. Aber wenn sie so ganz ehrlich sind, bis auf ein paar Kleinigkeiten, vielleicht 50 Denare, mehr muss man vielleicht nicht vergeben, oder? Mehr Vergebung brauchen sie eigentlich nicht. Aber das Bewusstsein, dass sie wirklich Gnade brauchen, ist gar nicht so da. Und auch dafür brauchen wir eine Offenbarung. Kleinigkeiten, denkt man vielleicht. Und tatsächlich, und das finde ich auch interessant, fehlt es, und das ist, und da spreche ich auch zu mir, fehlt es diesen Christen manchmal an Liebesfähigkeit und auch an Hingabe zu Jesus. Die Leute, die schon alles im Grunde genommen von klein auf die Bibel eingetrichtert bekommen haben, ja, so ein bisschen, und die gar nicht so ein Bewusstsein haben, ja, so schlimm ist es ja auch nicht, ich habe keine Banken überfallen, ich habe keine Drogen konsumiert, ich bin nicht fremd gegangen, ich habe nicht so was Schlimmes gemacht wie andere, ja. Und dann kommt man auf den Boden der Tatsachen zurück, wenn man Jakobus 2, Vers 10 steht, wo steht, wer das gesamte Gesetz hält, und nur gegen ein Gebot verstößt, der hat sich gegen alle versündigt. Wir alle brauchen Gnade, stimmt's? Wir alle brauchen Gnade. Ja? Und so, sag ich mal, in unserer Kultur ist es irgendwie so, dass man das eine höher bewertet als das andere, aber wir alle brauchen Gnade. Warum? Weil Gott ein heiliger Gott ist. Und egal, wie schmutzig man ist, Gott erträgt keinen Schmutz in seiner Gegenwart. Und die einzige Chance, die wir haben, ist Jesus. Und dafür brauchen wir aber, gerade wenn wir aus christlichen Elternhäusern kommen, noch eine tiefere Offenbarung, dass wir echt Gnade brauchen. Das ist ein Geschenk, dass wir echte Gnade brauchen. Und wenn es nur Kleinigkeiten sind, die du gemacht hast, das wiegt bei Gott. Genauso stark, dass du nicht in seine Gegenwart kommen kannst. Und wir brauchen diese Erlösung von Jesus. Ja? Lieber Simon, du bist nicht besser als diese Frau. Zum Beispiel dann, in dem Moment, wo du Liebe schuldig geworden bist. Und wie oft bin ich Liebe schuldig geworden an Menschen? Nicht nur durch Aktivität, sondern auch durch Passivität. Ich merke bei mir manchmal so, nicht bewusst, ich denke jetzt nicht, ich bin besser als andere. Denke ich eigentlich nicht. Aber unterbewusst merke ich, gibt es so ein Gefühl, das bei mir manchmal so hochkommt. Das kennt ihr vielleicht auch. Ich weiß es nicht genau. Leute, wir brauchen alle Gnade. In dem Moment, wo wir uns über andere erheben, wir brauchen alle Gnade. Wo wir Liebe schuldig geworden sind, wir brauchen alle Gnade. Und das ist mir so wichtig, dass das in unser Leben wirklich, wir brauchen da eine Offenbarung, dass sich das festsetzt. Simon, du brauchst Offenbarung für deinen eigenen Zustand. Martin, auch ich brauche Offenbarung für meinen eigenen Zustand. Diese Frau hat nicht nur mich erkannt, sie hat sich selbst erkannt. Sie hat ihre Erlösungsbedürftigkeit erkannt und das Bewusstsein, wie sehr sie Vergebung braucht. Wenn du nicht weißt, wie zutiefst du erlösungsbedürftig bist, dann hast du noch nicht richtig erkannt, wie erlösungsbedürftig du bist. Egal, was du gemacht hast, egal, wie dein Leben gelaufen ist. Das Gutsein in sich ist in Gegenwart des heiligen Gottes nichts. Wir brauchen Jesus. Die einzige Chance, die wir haben, ist, er ist unsere Gerechtigkeit. Dass wir Jesus als Gewand anziehen, sagen. Nicht durch eigene Werke, nicht durch eigene Kraft, nicht durch mein eigenes Guttun, nicht durch meine sozialen Dinge, die ich tue, sondern wir brauchen diese Gnade Jesu, diese Offenbarung, dass wir Vergebung brauchen. Wir brauchen so dringend diese Gnade, damit wir fähig werden, auch diese Liebe weiterzugeben. Die ganze Corona-Phase, ihr Lieben, da ist es wirklich so, wir als Leib Jesu haben uns nicht als besonders liebesfähig erwiesen. Da gibt es Spaltung in Gemeinden, weil der eine andere Meinung hat als das. Wir sind, und das ist ein Ausdruck von einem Mangel an Offenbarung von Jesus. Von einem Mangel an Offenbarung, wie erlösungsbedürftig wir sind und wie sehr wir die Gnade brauchen. Damit wir fähig werden, zu handeln, wie diese Frau gehandelt hat, okay? Wie diese Frau gehandelt hat, die alles gegeben hat. Und das hat sie nicht gemacht, weil sie es musste. Nicht, weil es irgendwo im Gesetz steht, ja? Sondern weil es in ihr war. Diesen Wunsch, Jesus zu ehren, koste es, was wir wollen. Damit wir auch fähig werden, uns so hinzugeben, wie diese Frau. Ihr merkt, ich hoffe, ihr merkt, dass ich mich damit richtig eingebunden habe. Ich bin auch so aufgewachsen wie die meisten von euch, so im christlichen Setting und so. Ja. Wir brauchen tatsächlich eine tiefere Offenbarung, davon bin ich überzeugt, damit wir liebesfähiger werden und damit wir noch eine andere Hingabe an Jesus in unserem Leben erleben, als das, was wir bisher leben. Ja. Denn es gibt einen Grund dafür. Wir sind zum Lob seiner Herrlichkeit geschaffen. Es geht immer um die Ehre Jesu. Es geht immer um ihn. Es geht nicht um uns oder wie auch immer. Es geht immer um die Ehre und dafür sind wir geschaffen. Ja. Und je mehr wir ihn erkennen und je mehr wir ihn anbeten, desto mehr ehren wir ihn. Und das durch unser gesamtes Leben. Ja. Und ich denke, mein Aufruf für heute Morgen ist, Leute, lass uns Gottes Gegenwart immer wieder neu suchen. Sagen, Herr, wir brauchen mehr Erkenntnis von deiner selbst. Wer du wirklich bist. Diese Frau hat was begriffen. Ich will es nochmal ganz kurz zusammenfassen. Such die Ehre Jesu, egal was Menschen über dich denken, wie diese Frau. Wenn wir uns Jesus nähern, erkennen wir, wie wir wirklich sind. Wenn unsere Herzen zerbrochen sind, begegnet Jesus uns in seiner tiefen Annahme und Liebe. Liebe fragt nicht nach den Kosten, sondern verschenkt sich selbst. Und wir brauchen eine tiefere Offenbarung darüber, wer Jesus ist und wer wir sind. Dann erkennen wir auch unsere Erlösungsbedürftigkeit. Genau. Ich möchte einfach noch kurz beten. Herr Jesus, ich danke dir dafür, dass du durch diese Geschichte auch zu mir geredet hast. Dass ich mich bei Simon so wiederfinden kann, Herr. Ich bitte dich einfach so darum, dass du uns in diese tiefere Offenbarung hineinführst, wer du bist, Herr. Wie liebevoll du bist und voller Annahme, aber auch wie heilig. Danke dafür, dass du lebendig bist. Und dass du unsere Herzen mehr und mehr dahin vorbereiten möchtest, dass wir dich ehren, dass unser Leben ein Gottesdienst ist. Herr, egal was es kostet, bitte führe du uns dahin, rede du zu uns und schenke uns eine tiefere Offenbarung von dir, Jesus. Amen.